ARD.
Wieder Angriffe und Kämpfe im Gazastreifen. Wird die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas halten? US-Vizepräsident Vance fordert den Einsatz von Truppen aus arabischen Golfstaaten im Gazastreifen. EU-Außenminister treffen sich in Luxemburg. Und Bundesverteidigungsminister Pistorius will engere Zusammenarbeit mit Island. Hallo, ich bin Claudia Drews. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Montag, dem 20. Oktober um 7.30 Uhr. Ja, hält sie oder hält sie nicht die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas? Beide Seiten haben sich noch gestern am Sonntag vorgeworfen, sie gebrochen zu haben und meldeten Todesopfer. Es gab heftige Luftangriffe des israelischen Militärs auf den Süden des Gazastreifens. Nun will Israels Armee nach eigenen Angaben den Waffenstillstand wieder einhalten. In einer Mitteilung auf Telegram hieß es: Auf Anweisung der politischen Führung hat die Armee mit der erneuten Durchsetzung der Waffenruhe begonnen. Zugleich warnte das Militär allerdings, es werde auf jeden Verstoß entschieden reagieren. Und was ist denn nun wirklich passiert am Wochenende? Julio Segador, unser Korrespondent in Tel Aviv, hat Einzelheiten.
Nach israelischen Angaben griffen gestern Vormittag bewaffnete Kämpfer im Süden des Gazastreifens nahe Rafah israelische Soldaten mit Panzerabwehrraketen an. Dazu sollen Scharfschützen der Hamas das Militär ins Visier genommen haben. Zwei Soldaten wurden bei den Feuergefechten getötet, ein weiterer schwer verletzt. Experten gehen davon aus, dass die militanten Kämpfer möglicherweise neue Geiseln nehmen wollten. Was folgte, war eine ziemlich harte Reaktion der israelischen Armee. Den ganzen Tag über bis in die Nacht flog die Luftwaffe dutzende schwere Angriffe gegen Ziele im Gazastreifen. Drohnen feuerten auf verdächtige Objekte. Es soll nach palästinensischen Angaben mehr als 40 Tote gegeben haben, darunter auch viele Zivilisten. Israel spricht davon, dass die Hamas die Angriffe ausgeführt hat, was die Terrororganisation bestreitet. Ein hochrangiger Vertreter der Hamas erklärte, dass man eigentlich keinen Kontakt habe zu den versprengten Kämpfern in Rafah, sofern die überhaupt lebten, und dass die Hamas dem Friedensabkommen verpflichtet sei. Beide Seiten, Israel und die Hamas, schieben sich also gegenseitig die Verantwortung für den schweren Zwischenfall zu.
Julio Segador berichtete. Und natürlich haben wir ihn auch gefragt, wie stabil ist denn das Waffenruheabkommen noch und was ist mit den dringend benötigten Hilfslieferungen für Gaza?
Das Abkommen, das ja erst vor einer Woche feierlich und ziemlich vollmundig von US-Präsident Trump und vielen anderen Staatschefs unterzeichnet worden ist, ist nicht gescheitert, aber es ist meiner Meinung nach schon einer ziemlich harten Belastungsprobe ausgesetzt worden und es zeigt, wie fragil es ist, noch bevor die eigentlich schwierigen Punkte der Phase 2 angegangen worden sind. Da geht es nämlich um die Entwaffnung der Hamas, um den weiteren Rückzug der israelischen Armee, um die Einrichtung einer Technokratenregierung zur Verwaltung des Gazastreifens. Das sind richtig schwierige Fragen, die gelöst werden müssen. Und schon vorher hängt die Friedensvereinbarung und damit auch die Waffenruhe an einem seidenen Faden. Israel hat gesagt, dass es die Angriffe nun einstellt und die Waffenruhe respektieren möchte. Interessant wird jetzt sein, ob heute im Laufe des Tages der Grenzübergang Rafah für den Personenverkehr geöffnet wird. Auch das ist ja in Phase 1 des Friedensabkommens festgelegt, ebenso, dass mehr Hilfsgüter in den Gazastreifen hineinkommen. Auch hier wird sich zeigen, ob das Abkommen noch weiter gültig ist.
US-Vizepräsident Vance forderte angesichts der brüchigen Waffenruhe im Gazastreifen den Einsatz von Truppen aus arabischen Golfstaaten. Diese seien notwendig, um die Entwaffnung der Hamas sicherzustellen, erklärte Vance. Er sprach von etwa 40 verschiedenen Zellen der Terrorgruppe. Einige dieser Zellen würden sich wahrscheinlich an den Waffenstillstand halten, viele andere aber nicht. Die Golfstaaten müssten daher vor Ort für Recht und Ordnung sorgen, so der US-Vizepräsident. Über die Lage in Gaza und den sogenannten Friedensplan von US-Präsident Trump wird heute auch in Luxemburg gesprochen. Dort kommen die Außenminister der Europäischen Union zusammen. Sie wollen auch über weitere Strafmaßnahmen gegen Russland beraten. Das von der EU-Kommission vorgeschlagene 19. Sanktionspaket könnte auf diesem Treffen verabschiedet werden. Trotz immer neuer Sanktionen exportiert Russland mit der sogenannten Schattenflotte nach wie vor Öl. In einem Arbeitspapier des Treffens wird die Größe der Flotte mittlerweile auf bis zu 1.400 Tanker geschätzt. Experten warnen die EU-Außenbeauftragte Kallas demnach auch vor einer erheblichen Gefahr für Umwelt- und Schifffahrtssicherheit. Und wie gehen die Außenminister damit um, dass US-Präsident Trump den russischen Staatschef Putin auf europäischem Boden, nämlich in Budapest, treffen will? Dazu Helga Schmidt aus Brüssel.
Die EU kann nicht verhindern, dass Putin nach Budapest und damit in ein EU-Land kommt, denn Putin kann einreisen nach Europa und der internationale Haftbefehl gegen ihn wird in Budapest sicher auch nicht vollstreckt, denn Ungarn ist im Frühjahr ausgetreten aus dem internationalen Strafgerichtshof. Für die europäischen Außenminister ist das ein Problem. Sie wollen heute aber trotzdem versuchen, neue Sanktionen gegen Russland durchzusetzen und sie wollen auch versuchen, das russische Staatsvermögen, das auf europäischen Banken angelegt ist, künftig für die Finanzierung von Waffen für die Ukraine zu nutzen. Bisher wurden nur die Zinserlöse aus diesen russischen Anlagen dafür eingesetzt. Jetzt will man einen Schritt weitergehen und dafür könnten die nötigen Stimmen heute auch zusammenkommen.
Nicht zuletzt aufgrund der Bedrohungslage durch Russland will Deutschland militärisch enger mit Island zusammenarbeiten. Bundesverteidigungsminister Pistorius hat bei einem Besuch eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Aus Reykjavik, Oliver Neuroth.
Da bist du.
Da bin ich.
Ja, endlich.
Da bist du endlich. Die isländische Außenministerin Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir begrüßt den Gast aus Deutschland, als wäre sein Besuch längst überfällig. Beide kennen sich schon von diversen NATO-Treffen. Nun setzt Boris Pistorius zum ersten Mal einen Fuß auf isländischen Boden. Es soll nicht der letzte Besuch gewesen sein, sagt Pistorius, denn er hat militärpolitisch einiges vor in Island. Ihm geht es vor allem um die militärische Schifffahrt. Der Minister kann sich vorstellen, dass die deutsche Marine künftig stärker im Nordatlantik eingesetzt wird und zum Beispiel die moderne Hafeninfrastruktur Islands nutzt. So steht es in einer Absichtserklärung, die Pistorius mit der isländischen Außenministerin unterzeichnet.
Ich meine, wir sind der größte NATO-Partner in Europa. Dass alle NATO-Partner auf uns schauen, ist doch völlig klar. Wir haben gerade zusätzliche U-Boote bestellt. Wir investieren in unsere Marine insgesamt. Wir müssen mehr tragen als andere und das müssen wir zeigen. Wir werden nicht überall sein können, aber wir setzen eben Prioritäten.
Eine dieser Prioritäten ist für Pistorius der Nordatlantik. Er nennt Island einen wichtigen Logistikpunkt für die deutsche Marine und das Einfallstor zur Arktis. Ein Gebiet, das nach den Worten des Ministers auch im Visier Russlands ist. Wann genau die militärische Zusammenarbeit mit Island ausgebaut werden soll, da wird Pistorius nicht konkret. Trotzdem, für die isländische Außenministerin Gunnarsdóttir ist es schon ein großer Gewinn, dass Deutschland seine Präsenz ankündigt. Die Bedrohungen hier im Nordatlantik und in der Arktis sind vielfältig. Zum Beispiel schaut auch China immer mal wieder um die Ecke. Wir müssen aufmerksam bleiben. Island bleibt ein verlässlicher Partner. So eine Vereinbarung zu unterzeichnen, ist ein Zeichen. Auch wenn die Ministerin Island als verlässlichen Partner bezeichnet, es ist ein Land ohne eigene Streitkräfte. Island ist daher angewiesen auf den Schutz der NATO-Mitglieder. Gunnarsdóttir hört daher gerne, dass Deutschland neben Schiffen ebenso spezielle Flugzeuge nach Island schicken möchte, konkret den Seeaufklärer P-8 Poseidon. Die deutsche Marine hat das erste Exemplar dieses Flugzeuges gerade bekommen, weitere 7 sollen folgen. Die USA haben Maschinen dieses Typs auf dem isländischen Flughafen Keflavik zeitweise stationiert. Diese Infrastruktur möchte auch die Bundeswehr nutzen. Island ist der erste Stopp auf der Nordatlantikreise von Verteidigungsminister Pistorius. Er setzt sie heute fort und reist weiter nach Kanada.
Und zum Schluss noch diese Meldung. Heute geht Deutschlands größter Marineschiffbauer TKMS an die Börse. Die Aktionäre von ThyssenKrupp hatten die Verselbstständigung der Sparte ThyssenKrupp Marine Systems Anfang August beschlossen. Aktuell stehen Aktien von Rüstungsunternehmen hoch im Kurs. TKMS produziert vor allem U-Boote sowie Kriegsschiffe und Sonarsysteme und profitiert von der Aufrüstung in Europa. Und das war Krieg und Terror. Die nächste Ausgabe gibt es schon heute Nachmittag. Mein Name ist Claudia Drews. Vielen Dank fürs Zuhören.